Aus der Bergpredigt Jesu lese ich. Matthäus 5, ab 43. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr da erwarten tun, das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes, tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wort Jesu. Liebe Gemeinde, das hat Jesus ja immer getan. Er hat an Denkweisen, an verbrauchten Einstellungen gerüttelt und damit auch herausgefordert, durch die Zeiten hindurch bis heute Morgen. Er fordert uns heraus. Da kam einer zu ihm und sagte, er wollte wirklich Leben finden, wirkliches Leben, das Bestand hat, ewig also, und was dazugehört, dass es Bestand bekommt. Und Jesus schließt ihn ins Herz und dann schaut er ihn an und sagt, verkauf deinen Luxus, das wird dich dem Leben näher bringen. Also steig da mal aus, wenn dir das so gesagt wird. Das hat ganz schön an ihn gerüttelt. Was wollte Jesus? Und nicht nur der. Auch wir haben ja unsere Muster, unsere Überzeugungen, unsere Systeme, aus denen wir nur mühsam aufbrechen. Ja, manchmal dieselben Reiz- und Reaktionsmuster, die fallen, in die wir immer wieder tappen. Und da hat Jesus erzählt, hat ganz ungewöhnlich Gleichnisse erzählt. Erinnert euch an das Gleichnis, wo es gleichen Lohn für unterschiedliche Arbeitsleistung gab. Und sie haben sich beschwert. Er hat gerüttelt. Und hier nimmt er etwas auf, was gang und gäbe war, damals und auch heute. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ihr habt gehört. Naja, aber im Alten Testament nicht. Da steht das nicht. Ja, aber wo denn? Ja, ihr habt gehört, unter den Menschen. Ja, die reden so. Man sagt das halt, ja. Da sind die Verhältnisse eben klar. Feind, Freund, Schwarz, Weiß. So ist das. Und wir erleben es bis heute. Und die letzte Woche hat es wieder so überaus deutlich gezeigt, dieses Krebsgeschwür des Rassismus. Es ist nicht auszurotten. Und wir befürchten, dass es um sich greift. Jedes Wort auf dem Schulhof Kanake ist zu viel. Das muss man einfach auch in Deutschland klar und deutlich sagen. Feindbilder überall, sie dienen der inneren Sicherheit, ja. Dann weiß ich, wie die Verhältnisse sind. Fremdenfeindlichkeit, ja natürlich, weil uns die Fremden befremden, da liegt es. Ich werde befremdet. Und wir müssen aufpassen, dass das nicht umschlägt. Was kann die Gemeinde da tun? Jesus hat an den alten Systemen gerüttelt, auch an den frommen Systemen. Wenn ein frommes System ausgrenzt, einen anderen ausgrenzt, dann stimmt was nicht, sagt Jesus. Ich kann mit keinem frommen System, wie auch immer, andere ausgrenzen. Mit dieser Liebe Gottes, von der wir eben gesungen haben, dreimal. Und dass sie sozusagen eine Energie für uns ist, darf nicht ausgegrenzt werden. Jesus wollte keine neuen Standards setzen oder noch bessere Normen für Glaubende. Es könnte sich dann so anhören, ja, ihr müsst als Christen noch besser sein. Das wollte er nicht. Aber er hat immer wieder gefragt, muss das wirklich so sein? Also sowas wie, man sagt, den Feind hassen. Muss das wirklich so sein? Und so erzählt er dann seine Gleichnisse, die die Zuhörer empört haben. Aber er fragte immer wieder beharrlich weiter, muss das so sein? Oder gibt es noch einen anderen Gedanken, den ihr mit mir denken könnt? Muss das mit dem Feind so sein? Ihn hassen wie ein Naturgesetz? Oder man könnte auch sagen, muss man, wenn die Argumente nicht mehr ausreichen, auf die Person gehen, ja, sie verunglimpfen, Mängel finden und sei es angebliche Mängel und da bohrt man dann hinein. Das scheint fast gesellschaftlicher Standard zu sein. Ich gehe auf die Person dann, um sie fertig zu machen, hat aber mit der Sache nichts zu tun. Da liegt ja schon die Wurzel, ja, die dann ganz schnell umschlägt. Oder, und das wäre für uns die Überlegung mit diesem Wort Jesu, macht uns die feinde Liebe Gottes kreativ. Wir haben ja gerade davon gehört, im ersten Johannesbrief, wir haben davon gesungen und wir haben auch von der Kraft gehört und gesungen, die in der Gemeinde möglich ist durch die Liebe Gottes. Und ich frage uns, ob man mit der Feindesliebe Gottes kreativ werden kann. Wir. Hat der, der die Geborgenheit des Glaubens lebt, noch andere Ideen als die alte Art und Weise? Und weiter, gibt es vielleicht eine seelische Immunität für die Seele, wenn der Glaube dazukommt? Kann man das, den Feind lieben, punktuell, sage ich, punktuell erleben? Und wenn man es erlebt hat, einmal hast du es erlebt, dann staunst du. Mensch, das ist mir möglich, dass es sowas gibt. Und dann, dass du von diesem Erlebnis, wo du es einmal erlebt hast mit dir, dass du dann neue Erwartungen und Neues erwartest. Einmal erlebt heißt, es geht. Und dann suche ich es ein weiteres Mal. Neue Erfahrungen suchen. Ja, wo jemand spürt, man kann mich ja zum Beispiel nicht beleidigen. Es trifft mich nicht. So eine Erfahrung zu machen, ist schon was Großartiges. Ja? Eine Beleidigung findet keinen Halt an mir. Das will greifen, aber es glitscht sozusagen ab. Das ist eine tolle Erfahrung, oder? Die normale Erfahrung ist, dass ich zurückschlage oder verbal oder wie auch immer. Eine wunderbare Erfahrung, die einer machen kann, wenn er eine innere Geborgenheit hat. Die Geborgenheit des Glaubens. Liebet eure Feinde. Das hat wohl damit zu tun. Und übrigens, lieben heißt nicht, dass wir jetzt großartig mit unseren Gefühlen reagieren. Dieses emotionale Verständnis von Liebe, das ist unser modernes Verständnis. Liebe bei Jesus bedeutet eine Einstellung und ein Handeln, das den anderen nicht zerstören will, sondern das dem anderen beherzt einen Lebensraum auch gönnen will. Das meint Liebe bei Jesus. Auch dem Feind Lebensraum gönnen. Und was ist denn Feind? Und wann wird mir jemand zum Feind? Darüber muss man auch zunächst nachdenken. Nur eine Beispielsituation, da erzählt jemand von einem Menschen, der im Hauskreis oder bei einer Einladung war, zusammen war und man erzählte so. Und der Gastgeber wirkte seltsam bedrückt und schließlich kam es heraus, hatte Schwierigkeiten im Betrieb. In der Abteilung, in der er arbeitete, war wie in vielen Abteilungen heute bei ihm war es ein junger Mann, ja, gekommen und von der Firmenleitung eingesetzt und offensichtlich sollte der mal herausfinden, was in der Abteilung noch besser laufen kann. Und er sagt, der schnüffelt überall rum, ja. Und es war so ein richtig rotes Tuch für diesen älteren Herrn und wir nennen ihn alle die Wanze. Ja, widerlich, dieser Kerl. Überall schnüffelt er herum und auf mich hat er es besonders abgesehen. Wo der auf mir herumhacken kann, da tut er es. Und ich werde das Gefühl nicht los, der will, dass ich als älterer Mitarbeiter gehe. Und das nach fast 20 Jahren in der Firma. Und dann hat er sich Luft gemacht und dann hat seine Frau gesagt, naja, jetzt hast du erstmal ein paar Tage Ruhe. Er muss ja nach Spanien, vielleicht stürzt sein Flugzeug ab. Und dann hat der Mensch nur müde gelächelt und hat gesagt, naja, nee, lieber nicht, da gehen zu viel Unschuldige drauf. Vielleicht bekommt er einen Herzinfarkt bei seinem Lebensstil. Und so ging das Gespräch hin und her. Und die Freunde empfahlen natürlich, sich zu wehren, zum Betriebsrat gehen und so weiter. Wo gibt's denn sowas? Auch das hat er schon versucht, ohne Erfolg. Die haben nur gesagt, was hast du eigentlich? So, dem ist der Spaß an der Arbeit vergangen. Das kann man sich gut vorstellen. Jeden Tag gibt es Streit. Zu Hause kann er kaum abschalten. Und die Leute haben gesagt, es ist erschreckend, wie schnell sich so ein Mensch verändern kann unter solch einer Belastung. Und am Ende sogar sagen kann, wenn die Wanze nur in unsere Bude kommt, dann wird mir schon ganz schlecht. Was ist ein Feind? Ein Feind, das ist einer, bei dem mir schlecht wird, wenn ich ihn sehe. Das ist der Feind. Oder vielleicht kann man auch sagen, ein Feind, das ist einer, bei dem ich schlecht werde, wenn ich ihn sehe. Ja, da gehen ganz eigenartige Veränderungen in einem vor. Der Mann, der wurde sonst als eigentlich ganz vergnüglicher Mensch geschildert, sicher nicht bösartig. Aber plötzlich wünschst du einem anderen ein Flugzeug, Absturz an den Hals oder ein Herzinfarkt. Also ein Feind, das ist einer, bei dem ich schlecht werde, wenn ich ihn sehe. Und nochmal die Frage, auch aus solch einem Beispiel, das wir wahrscheinlich vielfältig ergänzen können, aus einer Beschreibung heraus, ist das ein Naturgesetz oder eine automatische Reaktion, in der man dann so gefangen ist? Jesus sagt, liebe deinen Feind, liebe den, den du Wanze nennst oder was weiß ich, was wir sonst noch an inneren Ausdrücken haben. Und Jesus sagt, komm heraus aus deinem Denkschemata, aus dem Alten, aus deinem Mechanismus. Und die Frage an uns ist, ob das Vertrautsein mit diesem Jesus, ob der Glaube, der ja Auferstehungsglaube ist, und Auferstehungsglaube heißt immer, dass das Alte nicht so bleiben muss, ob dieser Auferstehungsglaube die Möglichkeit hat, uns kreativ zu machen und mal einen anderen Gedanken zu denken und möglicherweise auch mal einen anderen Schritt zu tun. Ja, in diesem Kreislauf. Ja, der andere zeigt sich feindselig, also muss ich sein Feind sein. Und da ich mich als Feind verhalte, rechtfertigt der andere mit meiner Feindschaft natürlich seine Feindschaft und es geht immer so weiter. Das ist die sicherste Möglichkeit, sich einen Feind als Feind zu erhalten. Und was raubt das für Seelenkräfte? Muss das so sein, fragt Jesus. Dass Lösungen nicht einfach zufallen, liebe Schwestern und Brüder, ist doch klar. In solchen Fällen ist nicht selbstverständlich. Wir haben es auch nicht selbstverständlich eingeübt, sondern wir spüren, das ist eine Herausforderung. Aber das möchte Jesus uns herausfordern. An alten Systemen, an alten Einstellungen ein bisschen rütteln, damit wir wach werden und damit wir uns anderer Möglichkeiten bewusst werden, spüren, dass wir mit dem Alten einerlei auch müde geworden sind. Ja, es macht auch müde. Und spüren, dass sich in uns so etwas wie Widerstand regt gegen das alte Spiel. Ja? So etwas wie Widerstand innerlich. Du denkst, nee, ich habe keine Lust mehr auf das Alte. Das kann man im Glauben tatsächlich erleben an manchen Stellen. Ihr wisst, ich rede nicht davon, dass das immer und jeden Tag so ist. Ne? Aber mal diesen Punkt zu spüren in sich, da regt sich was und sagt, ich habe keine Lust mehr auf das alte Spiel. Ja. Und du machst ein Gebet daraus. Vater, schau dir das an. Ich habe keine Lust da mehr auf das alte Spiel. Aber wie ich da rauskommen soll, weiß ich auch nicht. Als Beispiel hier, mich bekommst du nicht zum Feind. Ich versuche, das alte Spiel nicht mitzumachen. Du bekommst mich nicht gegen dich. Auch wenn ich Grenzen setzen muss, das ist doch klar. Dass von der Sache her immer wieder Grenzen gesetzt werden muss. Aber nicht gegen die Person, nicht der Feind. Auf der Sachebene versuchen, eine Lösung zu finden. Das ist der Versuch, die Feindschaft des anderen auszuhungern. Natürlich, das geht nicht auf Kommando. Und wenn wir unserem Gegner, der uns zusetzt, der Feind, wie wir ihn dann vielleicht nennen, mit Offenheit begegnen, dann muss das ein geborgener Mensch sein. Besser sich darin einüben. Und dann stellt der Glaube, sagt Jesus, Kraft zur Verfügung und vor allen Dingen einen anderen Horizont. Ich sprach gerade von diesem ansatzweise neuen Denken. So hat Jesus seine Jünger ja auch mitgenommen. Sie sollten Geborgenheit bei ihm lernen und was das heißt, aus dieser Geborgenheit zu leben. Jesus ist ja auch selbst heftig angegriffen worden. Und was hat er getan? Er hat viel gebetet. Das war seine innere Einübung, sein Vorbereiten darauf. Im Beten hat er diese Geborgenheit empfunden und konnte sie dann leben. Denn wer dem anderen mit solcher Offenheit begegnet, muss ein geborgener Mensch sein. Einer, der viel Angst hat um sich selbst, wird Mühe haben. Also, wenn man das nochmal auf unser Beispiel bezieht, dann war unser Mensch schon in der richtigen Umgebung, im Hauskreis oder bei Menschen, die vertraut waren. Dass einer mal erstmal auspacken kann und dass andere da sind, die ihm helfen, ja, herunterzukommen aus diesem, ja, dass man starrt wie ein Kaninchen auf das hypnotisiert auf die Schlange. Wenn du in so einer Situation bist, dann kannst du ja nur zurückschlagen. Menschen, die ihn bestärken, nicht in seiner Feindschaft, sondern in dem Vertrauen, dass Jesu Worte auch Lebenskraft vermitteln. Menschen, die mit ihm beten und er allmählich begreift, ich brauche den Hass gar nicht. Ich brauche das nicht, dass ich mich erstmal schlecht mache. Denn Hass macht ja zunächst mal mich selber schlecht. Ja, Hass ist ja wie ein Virus und vergiftet uns. Also Menschen, die, wie wir gerade gesungen haben und wie wir das auch hier miteinander erleben, die einander helfen, wo man beten kann, in Ruhe auch über seinen angeblichen Feind, aber auch über sich selber nachdenken kann. Menschen, die uns vertraut sind, die uns aber nicht nach dem Munde reden, das hilft dann nichts, aber die uns in diese Geborgenheit mit hineinnehmen, wo sie uns fehlt. Ja, diese Gemeinschaft von Freunden Jesu, die ist wichtig, die von der Feindesliebe Jesu leben und das als wirkliche Kraft erleben. Und Paulus schreibt ja einmal, wir sind mit Gott, als wir seine Feinde waren, durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden. Gott, der Feindesliebe übt. Das ist die Liebe, von der wir eben gehört haben. Das ist die Liebe, von der wir auch berührt werden können, von Mal zu Mal. Eine Gemeinschaft von Freunden Jesu, die von dieser Feindesliebe Gottes ergriffen sind und sagen, wir wollen schauen, wo wir das einüben können. Und auf diese Liebe bauen wir, auf diese Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, sagt Paulus einmal. Und da wird es ganz nahe. Er sagt, ihr habt es innen drin. Fangt an, nehmt die Herausforderung an, hier und da. Und wenn man anfängt an den Stellen, wo wir mit hineingenommen werden in so Vorform von Rassismus und Ähnlichem, den Mut haben zu sagen, nein, es gibt andere Wege. Nicht die leichten, nicht die schnellen Lösungen, aber es gibt vor allen Dingen nicht diesen Weg dann des Rassismus. Jesus klopft sozusagen an unsere festgefahrenen Systeme. Rechnet doch einmal mit etwas ganz anderem. Spielt doch nochmal die Situation durch, wenn mein Vater mit seiner Liebe dabei sein darf. Und noch einmal zum Schluss dieser Satz, seid vollkommen, dass wir diesen Satz recht verstehen. Er meint nicht, dass wir perfekt sind. Ja? Vollkommenheit Gottes besteht ja nicht in der Perfektion, sondern Vollkommenheit meint, Gott geht aufs Ganze. Für uns und mit uns geht er aufs Ganze. Und im Alten Testament finde ich da das Wort Shalom. Gott geht aufs Ganze, auf den ganzen Frieden. Oder wir sagen, es ist rund, ja. Eine Situation ist rund. Seid vollkommen heißt, geht aufs Ganze. Und das Vollkommene fängt da an. Wenn ich mir eine Situation mit dieser Gottesliebe so vorstelle, dass ein Lächeln über mein Gesicht geht. Ja, nur in Gedanken mal eine Situation, in der du stehst, positiv gestalten und sich vorstellen, was könnte eigentlich passieren, wenn diese Gottesliebe bei mir im Alltag ankommt und wirkt. Und wenn ich es mir positiv vorgestellt habe, merkst du plötzlich, da geht ein Lächeln über dein Gesicht. Das hat was mit aufs Ganze gehen zu tun. Und dazu fordert uns Jesus heraus. Amen.